Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gottesdienstbesucher. Bevor ich in die Predigt einleite, wollte ich heute einen kurzen Buch vorschlagen oder ein Buch vorstellen, dafür werben. Es hat mich in meiner Predigtvorbereitung ziemlich geprägt und jetzt nach Weihnachten hat man ja Geld. Vielleicht überlegt man, was man damit anfangen kann. Deswegen wollte ich nur kurz sagen, wenn du es schon gelesen hast, können dir einige Sachen heute bekannt vorkommen. Es ist das Buch Sei ein Friedensstifter von Ken Sandes. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Und wenn du mit diesem Titel oder mit der Thematik, die wir uns heute anschauen wollen, Berührungspunkte hast oder vielleicht sagst, das ist etwas, was bei mir in der Familie, was für uns als Gemeinde, wie auch immer, interessant ist, ich möchte dein gutes Buch zu lesen, dann besorg dir das Buch, lies es, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Vor ein paar Wochen, am 9. November, ging eine Meldung durch die Bild-Zeitung. Zwei Schwestern, Dina, 19 Jahre alt, und Adelina, 16 Jahre alt, machten sich auf den Weg zum Erntedankfest-Gottesdienst in ihrer Gemeinde, aber sie sollten dort nie ankommen. Auf dem Weg dorthin kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein anderer Wagen den Kleinwagen der beiden Mädels frontal erwischte. Der Unfallverursacher, ein 50-jähriger Mann, war aus ungeklärten Ursachen in den Gegenverkehr geraten und hatte dort die Leitplanke touchiert, und infolgedessen war es dann zu diesem Frontalzusammenstoß gekommen. Für die beiden Mädels kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Dieser Unfall, der erschütterte verständlicherweise die Familie, die Gemeinde, die ganze Region. Die Feuerwehrleute, die versucht hatten, die Mädels aus dem Auto zu befreien, kamen geschlossen zur Beerdigung und stellten am Friedhof Bänke und Stühle auf. Unzählige Menschen versuchten, der Familie finanziell zu unterstützen. Bei der Beerdigung betete der Pastor im Namen der Familie um Trost für den Unfallverursacher. In einem Zeitungsartikel sagten die Eltern, niemand macht ihm Vorwürfe, denn es kann jedem passieren. Als ich das so las, nutzte ich diesen Artikel, ich las ihn und nutzte ihn dann anschließend, um mit meinem Kollegen ins Gespräch zu kommen. Ich bete jeden Morgen dafür, dass Gott mir Möglichkeiten gibt, mit meinen Mitmenschen zu sprechen. Und als ich das las, dachte ich, Mensch, das bietet sich wunderbar an. Und ich lasse es ihm einfach nur vor, diesen Artikel, den ich euch auch gerade vorgelesen habe. Und als ich das so gelesen habe, merkte ich, wie es ihn herausforderte. Er sagte mir anschließend, Thomas, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich könnte sowas keinem vergeben. Und vielleicht kannst du mit meinem Kollegen mitfühlen, wenn du dich in die Situation der hinterbliebenen Eltern oder der hinterbliebenen Geschwister hineinversetzt. Vielleicht kannst du dann verstehen und auch sagen, wie mein Kollege, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht vergeben. Und auch wenn die meisten von uns solche Situationen nicht erlebt haben, zumindest hoffe ich, dass das für die meisten etwas ist, was wir nicht erlebt haben, trotzdem haben wir sicherlich schon mal erlebt, wie wir von jemandem verletzt oder beleidigt wurden. Vielleicht hast du es sogar schon erleben müssen, wie jemand versucht hat, dir bewusst Schaden zuzufügen, ganz bewusst, und vielleicht hatte er sogar Erfolg damit und du wurdest geschädigt. Vielleicht wurdest du schon einmal so verletzt, dass du dir innerlich sogar vorgestellt hast, wie es wäre, wenn dein Gegenüber jetzt sterben würde. Und dabei, bei diesem Gedanken, hast du sogar eine gewisse Genugtuung empfunden, die dir dann im Nachhinein Angst gemacht hat. Wisst ihr, ich habe das tatsächlich schon einmal erlebt, dass ich dachte, es wäre für mich jetzt das Einfachste, wenn der andere stirbt, wenn der andere nicht mehr da ist. Dann wäre mein Leben einfacher. Und ich hatte es bis dahin auch nicht für möglich gehalten, dass ich so einen Zorn, so eine Wut mal empfinden könnte. Das Letzte, woran ich in dieser Situation dachte, war, der Person zu vergeben. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass auch heute hier Menschen sind, die von Menschen verletzt wurden. Vielleicht sind hier sogar Menschen, die von Menschen verletzt wurden, die auch hier sind, die auch anwesend sind. Weil das Leben als Christ ein Leben in Gemeinschaft ist, kommt es in der Gemeinde auch immer wieder zu solchen Situationen. Und die Folge ist dann oft, dass Menschen sich aus dem Weg gehen. Man kommt in den Gottesdienst, man sieht, wo die andere Person sitzt und setzt sich ganz bewusst woanders hin, dass man der Person bloß nicht begegnen muss. Oder man kommt ganz, ganz spät und setzt sich ganz hinten hin und geht ganz, ganz schnell noch vorm Ende, damit man dieser Person bloß nicht über den Weg läuft. Vielleicht aber singt oder spricht oder predigt die Person vorne, von der man verletzt wurde, und dann vermeidet man es, die ganze Zeit diese Person anzugucken, weil man es nicht übers Herz bringt oder weil man nicht die Kraft aufbringt, weil die Verletzung so, so tief ist. John MacArthur sagte einmal, berichtete von seiner Gemeinde, und es ist eine sehr, sehr große Gemeinde, so eine 10.000-Mann-Gemeinde in Los Angeles, und er sagte dann, dass circa 50% der Seelsorgefälle in seiner Gemeinde sich um das Thema Unversöhnlichkeit drehen. In der Gemeinde. 50%. Und die Bibel ist da an vielen Stellen sehr klar. Sie spricht davon, dass das ein Thema in der Gemeinde ist und dass es das auch immer sein wird. Es wird immer wieder Situationen in der Gemeinde geben, wo wir uns gegenseitig verletzen, wo man verletzt wird. Und sie fordert uns an vielen Stellen auch dazu auf, zu vergeben. Und wenn ich sage, dass die Bibel uns dazu auffordert, zu vergeben, dann ist das eigentlich deutlich zu schwach ausgedrückt. Die Bibel fordert es nicht nur, sondern die Bibel sagt, es ist unmöglich, es ist ein unfassbares Vergehen, wenn du und ich in Unversöhnlichkeit leben. Wenn es eine Sache gibt, die nicht geht in der Gemeinde, wenn es eine Sache gibt, die Gott nicht toleriert, dann ist das Unversöhnlichkeit. Und mit einer dieser Stellen, wo das ganz deutlich wird, wollen wir uns heute beschäftigen. Das Thema der heutigen Predigt lautet Vergebung, die Gott verherrlicht. Und der Predigttext dazu kommt aus Matthäus 18, ab Vers 21 bis zum Ende des Kapitels. Ich werde jetzt den gesamten Text lesen und dann nach und nach darauf eingehen. Matthäus 18, ab Vers 21. Da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? Bis zu 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehend: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechtes von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte: Bezahl mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergibt. Vergebung, die Gott verherrlicht, ist bedingungslos. Das ist der erste Punkt der heutigen Predigt. Vergebung, die Gott verherrlicht, ist bedingungslos. Den Kontext dieser Stelle, den haben wir uns vor circa 7 Monaten gemeinsam angeschaut. Da habe ich hier auch eine Predigt gehalten zu einem Thema, was man meistens als den Text, der bei Gemeindezucht angewendet wird. Man verbindet das meistens damit. Aber das ist der konkrete Kontext dieser Stelle. Jesus hat seinen Jüngern erzählt, wie sie mit den Sünden eines Bruders umgehen sollen. Und ganz nebenbei gab Jesus dann auch die erste Lehranweisung an die Gemeinde, noch bevor es die Gemeinde gab. Und es kann sein, dass einige Jünger das noch nicht ganz zuordnen konnten. Gemeinde, wie soll das sein? Wie wird das funktionieren? Was genau meint Jesus da? Aber ich bin mir ziemlich sicher, eine Sache konnten sie verstehen, und zwar die Tatsache, dass sich jemand anderes an mich versündigt. Dazu braucht es keine Gemeinde, dazu braucht es eigentlich noch nicht mal den christlichen Glauben. Das finden wir überall. Sünde, Verletzung durch Mitmenschen, das gab es schon lange vor der Gemeinde. Aber wenn man die Anweisung, die Jesus dann von Vers 15 bis 21 gibt, genau liest, dann kann einem die Frage kommen, wie oft soll ich jetzt meinem Bruder ganz praktisch vergeben? Was mache ich, wenn sich das immer wiederholt? Und ich muss tatsächlich sagen, als ich damals die Predigt vorbereitet habe und versucht habe, mir die Frage zu stellen, was bedeutet dieser Text auch ganz praktisch für mich, kam bei mir genau die gleiche Frage. Ja, wie oft geht man denn oder wie oft vergibt man denn gewisse Fehler, gewisse Sünden als Gemeinde? Wann ist genug genug? Gibt es nicht irgendwo mal einen Moment, wo man sagt, so jetzt nicht mehr? Jetzt ist die Tür zu. Jetzt geht es noch einmal raus für dich und danach ist vorbei. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Situationen in seinem Leben erlebt, wo er sich genau diese Frage gestellt hat. Vielleicht nicht im Kontext der Gemeinde, vielleicht in seiner Ehe, in seiner Kindererziehung, in Familie oder am Arbeitsplatz irgendwo, wo immer wieder gleiche Fehler, gleiche Sünden, gleiche Verletzungen an den Tag treten. Jetzt reicht's. Oder das eine Mal vergebe ich es noch, danach knallt's. Danach werde ich nicht mehr vergeben, danach werde ich nicht mehr nachgeben, danach wird anders reagiert. Petrus scheint genau diese Frage zu beschäftigen und er stellt sie Jesus hier im Vers 21. Wir wissen nicht genau, was ihn bewegt hat. Die Bibel sagt uns, dass er verheiratet war, dass er eine Schwiegermutter hatte. Das sind zwei Gründe, wo es immer wieder zu solchen Situationen kommen kann. Aber wir wissen es letztendlich nicht. Oder ob es für ihn letztendlich die logische Konsequenz dieser Anweisung von Jesus war. Ja, wie oft ist oft genug? Petrus stellt seine Frage und er macht auch gleich einen sehr großzügigen Vorschlag, wie ich finde, reichen 7-mal aus. Also ich finde, 7-mal einem die gleiche Sache vergeben, das ist sehr viel. Stellt euch mal vor, ich fahre euch 7-mal ins Auto. Jedes Mal komme ich und entschuldige mich. Da merkt man, 7-mal ist sehr viel. Das ist sehr viel. Petrus sagt 7-mal. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt er auf diese 7-mal? Woher nimmt er das? Die schnellste Antwort, denke ich, die uns oder den meisten einfällt, ist, dass 7 in der Bibel eine Zahl ist, die oft in Verbindung mit etwas Göttlichem gebracht wird. Aber als ich mir das dann genauer angeschaut habe, bin ich auf etwas sehr Interessantes gestoßen. 7-mal war im Vergleich zur damaligen Lehre der Rabbiner eine sehr, sehr hohe Zahl. Die Rabbiner lehrten in einer Tradition, dass man jemanden dreimal wegen eines gleichen Vergehens vergeben müsste, aber beim 4. Mal wäre man nicht mehr dazu verpflichtet, ihn zu vergeben. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das Erziehungskonzept 1, 2, 3 daherkommt bei uns Eltern. Es wird auf jeden Fall so gelehrt. Und Petrus nimmt jetzt dieses Prinzip und erweitert es ja. Ganz kurz, worauf stützte sich diese Lehre der Rabbiner? Sie hatten dort eine Lehre entwickelt, die letztendlich auf Äußerungen aus den Propheten zurückzuführen waren. Beispielsweise im Propheten Amos findet man in den ersten Kapiteln immer wieder einen Satz, den Gott selber sagt, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen. Und der Gedanke oder das, was Gott da sagt, anders formuliert ist, 3-mal habe ich Gnade walten lassen, aber wegen der 4. Übertretung willen werde ich jetzt das Gericht schicken. Das finden wir gerade im Buch Amos im 1. und 2. Kapitel. Und sie haben diese Lehre genommen und haben gesagt, okay, also wenn Gott 3-mal vergibt und beim vierten Mal dann Strafe oder Gericht schickt, wer sind wir Menschen denn, dass wir dann mehr vergeben als Gott? Ja, wenn Gott dreimal barmherzig ist und beim vierten Mal dann ein Gericht, ein Urteil spricht, dann sollten wir uns daran orientieren. Petrus nimmt die Lehre, verdoppelt die Anzahl, rundet es auf die heilige 7 auf, macht Jesus den Vorschlag und er denkt sicherlich an dieser Stelle, dass Jesus ihn dafür loben wird. Das ist großzügig und es ist auch großzügig. Aber Jesus lobt Petrus hier nicht für seine Großzügigkeit, sondern macht ihm klar, was sein Limit, was sein Maß, das göttliche Maß an Vergebung ist. Nein, nein, Petrus, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Man kann dieses 70 oder 7-mal, 70-mal, je nach Übersetzung ist das andersrum, kann man auf zwei verschiedene Arten auslegen. Und ich glaube, dass beide zutreffend sind und keine von beiden falsch ist. Sie betonen zwei unterschiedliche Aspekte, die Jesus hier sagt. Im Griechischen ist es nicht ganz klar, ob man diese beiden Zahlen miteinander multiplizieren, also mal rechnen oder addieren muss, plus rechnen muss. Dort steht lediglich 70 mal, 7 mal. Es sind einfach zwei Zahlen und es ist nicht klar, wie die Verbindung und wie die zueinander stehen. Die erste Auslegung ist sicherlich die bekannteste. 70 mal, 7 mal, 490 mal vergeben. Jesus, wenn wir es so auslegen, dann legt Jesus hier den Fokus auf die Anzahl, auf die Quantität. Schaut mal, wenn ich genau weiß, dass ich jemanden nur dreimal wegen der gleichen Sache bei mir versündigen darf, dann fange ich an zu zählen. Einmal passiert, okay, ich vergebe. Das zweite Mal, das ist nicht das erste Mal passiert. Ich merke mir, dass ich vergebe. Dritte Mal, und da weiß ich Bescheid, das ist das letzte Mal. Das ist das letzte Mal, dass ich vergebe. Beim nächsten Mal wird was passieren. Wenn ich 7-mal sage, dann gibt es Menschen, die das auch noch hinkriegen mit dem Zählen. Es gibt Menschen, die haben gerade bei erlebten Unrechten sehr, sehr gutes Gewissen. Die können sich bis in ihre Kindheit zurückerinnern, dass da irgendwo Sachen passiert sind. Die kriegen es vielleicht auch noch hin, 7-mal korrekt zu zählen. Aber wenn ich 490-mal mir etwas merken muss oder eine Strichliste führen muss, das ist so viel, das macht gar keinen Sinn. War es jetzt 217, war es jetzt 227, habe ich das letzte Mal mitgezählt, habe ich den Strich gemacht oder nicht? Gehört diese Verletzung zur gleichen Liste oder gehört das auf eine andere Liste? Das macht gar keinen Sinn, diese Verletzung zu zählen. Wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir eigentlich froh sind, wenn der Gegenüber genauso reagiert hat, wie ich es erwartet habe? Wie oft zählen wir die Verletzung des anderen uns gegenüber? Ist das nicht manchmal so in unserem Leben? Ich bin eigentlich froh, dass er mich jetzt verletzt, weil genau das habe ich erwartet. Genau das hat er beim letzten Mal auch gemacht. Ich wusste, dass er das machen wird. Ich wusste, dass er sich nicht ändern wird. Er hat sich nicht verändert. Und dann ist der nächste Strich. Und beim nächsten Mal, wenn er das nächste Mal kommt, dann wird es so richtig knallen. Dann werde ich so richtig hysterisch und historisch und hole meine Liste raus und dann wird sich dieser ganze angesammelte Zorn meiner Liste über ihn ausgießen, der in meinen Augen dann gerecht und gerechtfertigt ist. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns mit einer Liebe begegnen und behandeln sollen, die das Böse nicht anrechnet. Jesus sagt damit letztendlich auch, dass Vergebungsbereitschaft prinzipiell keine Grenze oder Begrenzung haben darf. Es gibt keine Zahl, die Grenze setzt. Die Vergebung, die Gott verherrlicht, die hat keine Grenze in der Anzahl. Die zweite Auslegung oder eine weitere Auslegungsmöglichkeit, die war mir nicht direkt bewusst und da bin ich durch eine Auslegung drauf gestoßen, die bezieht sich eher auf die Frage der Qualität der Vergebung. 77, also da sagt man 7 plus 70 Mal, also 77 Mal. Jetzt kann man vielleicht denken, okay, Thomas, also 77 Mal oder 490 Mal, das ist jetzt nicht wirklich, das ist beides so viel, das macht beides keinen Sinn. Aber die Zahl 77 hatte für die damaligen Zuhörer eine andere Bedeutung. Sie konnten mit dieser Zahl etwas anfangen und sie haben damit sofort auch etwas anderes verbunden. Die Zahl 77 kommt nämlich auf den ersten Seiten der Bibel direkt vor. Dort lesen wir in 1. Mose 4, Verse 23 und 24 von einem Mann namens Lamech. Und dieser Lamech sagt Folgendes. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich euch sage. Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und ein Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Kurz zum Hintergrund, also Kain hat seinen Bruder aus reinem Neid, ohne auch nur ansatzweise einen Grund zu haben, kaltblütig ermordet. Das war der erste Brudermord, der erste Mord, von dem wir in der Bibel lesen. Und Gott spricht Kain die Konsequenzen seiner Tat aus und für Kain ist klar, ich bin vogelfrei. Der Erste, der mich trifft, der wird mich töten. Und Gott sagt, nein, das soll nicht geschehen. Und er sagt, der sich an dir vergeht, der soll 7-mal gerecht werden. Lamech hat scheinbar auch jemanden getötet. Und aus seiner Sicht hat er eine Begründung dafür, denn scheinbar ist ihm Schaden vorher zugefügt worden. Und er sagt, wenn schon Kain, der keinen Grund hatte für seine Tat und einfach kaltblütig jemanden ermordet, wenn der 7-mal gerecht werden soll, dann soll ich hatte einen Grund aus meiner Sicht für den Mord, dann soll ich 77-mal gerecht werden, wenn mich jemand umbringt. Es geht, und Jesus greift dieses alttestamentliche Vergeltungsprinzip, wenn man so will, auf und macht daraus ein Vergebungsprinzip. Er sagt, nicht 77-mal rächen, sondern 77-mal vergeben. Es geht hier nicht vordergründig um die Anzahl, sondern um die Qualität der Versöhnung. Egal wie schwer die Verletzung auch ist, ob du daran eine Teilschuld oder komplett unschuldig bist, egal ob du deinem Nächsten einen Anlass für seine Tat gegeben hast oder er keinen Anlass dafür hatte, es ist komplett egal. Vergib deinem Nächsten die Schuld ohne Ausnahme. Vergib sie ihm. Vergelte Böses mit Gutem. Jesus greift den Gedanken auch an einer anderen Stelle auf, wo er zum Thema Vergebung spricht, nämlich in Lukas Kapitel 17. Und dort sagt er, selbst wenn dein Bruder 7-mal am Tag ankommt und 7-mal für die gleiche Sünde sich bei dir entschuldigt, soll deine Vergebung bedingungslos und ohne Vorhalt sein. Wisst ihr, und auch wenn das für uns unrealistisch ist, dass jemand 7-mal am Tag kommt und sich 7-mal für die gleiche Sache entschuldigt, also ich habe das noch nicht erlebt in meinem Leben. Ich habe das noch selbst noch nicht in der Ehe oder mit den Kindern erlebt. Das sind ja die Bereiche, wo wir die meiste Zeit miteinander verbringen. Selbst da habe ich es nicht erlebt, dass ich oder meine Frau oder meine Kinder 7-mal wegen der gleichen Sache gekommen sind. Deswegen klingt das für uns vielleicht auch so ein bisschen fernab von unserem Leben. Aber wisst ihr, in unserer Beziehung zu Gott kommt genau das vor. Da in unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist genau das oft die traurige Realität. Ich musste mich noch nie bei einem Menschen 7-mal am Tag für die gleiche Sache entschuldigen. Aber ich hatte schon 7-mal am Tag die gleichen schlimmen Gedanken, für die ich jedes Mal Buße tun musste. Ich habe mich schon 7-mal am Tag über die gleiche Sache so aufgeregt innerlich, dass ich sagen musste, Herr, vergib mir meinen Zorn. Das ist leider in meinem Leben bereits passiert. Wir Menschen versündigen uns ständig und wiederholend gegen den lebendigen Gott und oft sind es immer wieder die gleichen Dinge, immer wieder die gleichen Sünden. Und was macht Gott? Er vergibt. Auch wenn es das 7. Mal ist, das 10. Mal ist, wenn es das 77. Mal ist, Gott vergibt. Und diese Vergebungsbereitschaft Gottes, diese Vergebungsbereitschaft setzt den Standard, den Jesus hier setzt. Es ist der Standard für die göttliche Vergebung. Jesus lehrt den Jüngern hier, dass unsere Vergebung anderen gegenüber genauso grenzenlos in der Anzahl und in der Qualität sein sollte, wie die Barmherzigkeit und Gnade, die wir Tag für Tag von unserem himmlischen Vater erfahren. Und damit das noch deutlicher wird, erzählt Jesus jetzt eine Geschichte. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Vergebung, die Gott verherrlicht, ist die Folge des Evangeliums. Diese Geschichte besteht letztendlich aus drei Szenen. Und Jesus erzählt sie hier und er fängt mit der ersten Szene an. Und in dieser ersten Szene lässt ein König ja einen Diener oder Diener kommen und dann kommt ein Diener. Und dieser Diener ist vermutlich ein Verwalter. Also er hat einen großen Landstrich für den König vermutlich verwaltet, dort regiert, Steuern eingetrieben, Geld eingetrieben. Und diese Statthalter wurden dann von Zeit zu Zeit zum König geholt und mussten Bericht erstatten und mussten das Geld bringen oder ja, zur Schatzkammer letztendlich des Königs bringen, die Einnahmen. Und dieser König hat ein wahnsinniges Problem. Dieser Diener hat sich aus welchen Gründen auch immer, das lesen wir hier nicht, er hat sich unfassbar, heute würde man sagen, er hat sich verzockt. Er hat eine unfassbare Schuld angehäuft. Er ist unfassbar verschuldet. Wir lesen hier etwas von 10.000 Talenten. 10.000 war die größte Zahl, die man damals, ja, die man im Griechischen auch nennen konnte. Und es stand letztendlich für eine unfassbar hohe Summe. Und Talent war letztendlich die größte Maßeinheit, die man hatte. Also die höchste Zahl mal die höchste Maßeinheit, das waren seine Schulden. Die größtmöglichste Schuld. Ein Talent waren ungefähr 6.000 Denare und der durchschnittliche Lohn von einem römischen Soldat damals war ein Denar pro Tag. Und wenn man das jetzt mal versucht auf die heutige Zeit umzurechnen und ich habe dafür einfach mal einen Monatslohn von 30 Denare angesetzt, habe dann den Durchschnittsbruttolohn in Deutschland für dieses Jahr genommen, das sind 4.634 Euro, durch die 30 geteilt, mal 600 multipliziert und dann nochmal mal 10.000. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber das Ergebnis ist, dass dieser Mann heute in Euro gerechnet vermutlich eine Schuld hätte von 9,26 Milliarden Euro. Also eine unfassbar hohe Schuld. Und wenn wir diese Schuld, wenn wir diese Zahl ausschreiben würden oder auf unserem Konto sehen würden, wüssten wir alle, das werde ich wahrscheinlich nie mehr zurückzahlen können. Das ist hoffnungslos. Die Schuld ist so groß, die Zahl, man fängt an, die Nullen zu zählen, das ist unfassbar. Das ist die Schuld, die dieser Mann hier hat. Und als Folge darauf befiehlt der König, dass man den Diener, seine Frau, seine Kinder, sein Hab und Gut verkauft. Das würde niemals, auch nur niemals ansatzweise für die Schuld reichen, um diese zu begleichen, aber es war damals eine gängige Praxis. Und die Reaktion des Dieners auf dieses drohende Urteil ist fast noch schlimmer als die Tatsache der Schuld. Er fällt auf die Knie und sagt Folgendes: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Ist doch eigentlich eine Frechheit, oder? Also wenn ich König wäre, ich hätte gesagt, Freundchen, wovon willst du mir das zurückzahlen? Wie willst du 9,26 Milliarden Euro aufbringen? Hast du immer noch nicht verstanden, wie irrsinnig hoch diese Schuld ist, die du da vor mir hast? Du kannst das nicht zurückzahlen. Du kannst nicht so viel Geld aufbringen, um mir diese Schuld zu bezahlen. Das ist schlicht unmöglich. Also mich hätte es verärgert, diese Reaktion. Und normalerweise müsste man jetzt hier eigentlich auf diese dreiste Bitte hin ein hartes Urteil des Königs erwarten, dass er dort ein Urteil spricht und dieses auch direkt vollstreckt. Aber der König in dem Gleichnis ist anders. In einem Akt, der an Gnade, der an Barmherzigkeit nicht zu übertreffend ist, vergibt er diesem Mann seine komplette Schuld. Ohne Bewährung, ohne Bedingung, ohne Einschränkungen, ohne einen Tilgungsplan, ohne eine Beobachtungszeit von ein paar Jahren, wo er guckt, wie er mit Finanzen umgeht. Er vergibt ihm einfach die gesamte Schuld. Dieser Diener steht in diesem Gleichnis für uns Menschen, für dich und für mich. Und der König ist unser gnädiger, unser barmherziger himmlischer Vater. Unsere Schuld vor Gott ist so unfassbar groß, dass klar ist, dass wir diese Schuld mit keinen Werken, mit keinen Taten je wieder gut machen können. All unsere Taten, all unsere Gedanken, all unsere Worte bewirken eigentlich nur das Gegenteil. Sie machen die Schuld noch größer. Was wir verdient hätten, wäre eigentlich Verdammnis. Das wäre die ewige Verdammnis, der ewige Tod. Das wäre das, was wir auf Grundlage dieser Schuld verdient hätten. Aber unser himmlischer Vater vergibt uns ohne Einschränkung, ohne Werke, ohne Leistung. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir sie bekennen, und er behandelt uns mit unfassbarer Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt geht dieser Diener raus und vermutlich schwebt er aus diesem Thronsaal. Ja, wenn wir uns da mal reinversetzen, die ganze Schuld, mir wurde alles vergeben, ich bin hier hingekommen, ich dachte, das Schlimmste passiert, alles vergeben, meine Familie, es drohte, dass sie verkauft werden müssen, sie sind frei, sie können weiterleben, alles vergeben, was muss das für ein Gefühl von Freiheit sein, die ganze Schuld bezahlt, und in dem Moment sieht er einen, der ihm 100 Denare schuldet. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, das Geld hole ich mir jetzt wieder. Er wird wütend, er wird zornig, er packt sich diesen Menschen, diesen anderen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldet, und er fordert von ihm das Geld zurück. Der andere Diener, der fällt auf die Knie, und wisst ihr, er benutzt exakt die gleichen Worte, eins zu eins, die er ein paar Momente vorher vor dem König benutzt hat. Die gleichen Worte, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Und die Reaktion des Dieners wird hier mit den Worten, er aber wollte nicht darauf eingehen, beschrieben. Was für eine Ungerechtigkeit, oder? Was für eine Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wenn man diese zweite Situation an sich betrachtet, wenn wir alles, was davor passiert ist, wegnehmen würden und nur diese zweite Situation nehmen würden, dann könnte man sagen, ja, also es ist ja schon eine Schuld, 100 Denare, er schuldet ihm das. Er hat das geliehen, er hat es nicht zurückgezahlt, soll er es ihm zurückzahlen? Es ist halt so. Und wenn er es nicht zahlen kann, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Wenn wir die gleiche Rechnung, den gleichen Rechenansatz ansetzen würden, dann wären das ungefähr 15.000 Euro nach heutigem Wert. Ja, 15.000 Euro, das ist auch eine Summe, muss er zurückzahlen. Ist halt so. An sich diese zweite Szene, okay. Aber wenn wir diese ganze Szene, oder was diese ganze Szene so unglaublich ungerecht macht, ist die Tatsache, dass die Knechte, die dabei waren, dass der Diener selber und dass wir Leser vorher die andere, die erste Situation miterlebt haben. Und das macht es für uns so ungerecht, das hier zu lesen. Das macht dieses Verhalten so ungerecht, so unverständlich. So viel wurde dir eben vergeben und trotzdem bist du nicht bereit, das Wenige im Vergleich zu deiner Schuld, das Wenige, was er dir schuldet, zu vergeben. Wie egoistisch ist das? Wie auf sich selbst bezogen? Wie vergesslich ist dieser Mann? Und genau diese Wut, genau diese Abscheu, glaube ich, soll dieses Gleichnis von Jesus in uns erzeugen. Jesus macht hier klar, wie falsch, wie irrsinnig es ist, wenn wir vor den himmlischen Vater treten, um Vergebung beten und gleichzeitig nicht bereit sind, unserem Nächsten zu vergeben. Unversöhnlichkeit ist eine ganz, ganz schwere Schuld, liebe Gemeinde, weil es die Vergebung beleidigt, mit der Gott uns vergeben hat. Weil es die Vergebung beleidigt, die wir von Gott bekommen haben. Weil es die Größe der Schuld beleidigt, die wir selber vor Gott hatten. Und weil wir den Preis beleidigen, der für unsere Schuld, für unsere Vergebung bezahlt wurde. Unversöhnlichkeit beleidigt das Erlösungswerk von Golgatha, weil ich sage, ich nehme die Vergebung an, aber gleichzeitig nehme ich mir das Recht raus, selber an meinem Recht festzuhalten und an die Schuld einzufordern, die der andere mir gegenüber hat. Ich nehme mir das Recht aus, an meiner Härte festzuhalten. Ich nehme mir das Recht aus, an meiner Skepsis gegenüber meinem Bruder festzuhalten. Ich nehme mir das Recht raus, nicht zu vergeben. Oder wenn ich vergebe, dann Bedingungen aufzustellen. Wenn ich dir vergeben soll, dann beweis mir erstmal, dass du anders werden kannst. Wenn ich dir vergeben soll, dann änderst du dich erst, bevor ich dir vergebe. Und gleichzeitig drehen wir uns wieder zum Kreuz täglich und sagen, Herr, vergib mir die Schuld, die ich heute wieder getan habe. Und ja, es sind die gleichen Fehler, die ich gestern gemacht habe. Das passt nicht zusammen. Und das sagt Jesus auch. So dürfen wir nicht handeln. So ein Verhalten, das geht bei Gott nicht durch. Und Jesus macht deutlich, wie ernst Gott Unversöhnlichkeit nimmt. Wie ernst er das nimmt, wenn wir so leben. Lass uns nochmal Vers 35 lesen. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn nicht jeder sein Bruder von Herzen seine Fehler vergibt. Wisst ihr, als ich mich auf die andere Predigt vorbereitet habe, vor 7 Monaten, habe ich diesen Text einfach nur gelesen und an dieser Stelle bin ich stehen geblieben. Und es war, als ob ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe. Ich kannte ihn. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir diesen Vers ernst nehmen? Wisst ihr, was es bedeutet, wenn wir diesen Vers glauben, liebe Gemeinde? Und es hat mich gepackt und ich habe lange darüber nachgedacht und überlegt, welche Verletzung hältst du fest? Wo vergibst du nicht? Und was ist die Folge davon, wenn Gott mit dir in deinem Leben genauso umgeht? Es hat 35 Jahre gebraucht, bis ich zu diesem Vers 35 gekommen bin. Wisst ihr, was mich so geschockt hat? Ich kenne keine andere Sünde oder Schuld oder Situation in der Bibel, wo Gott erst Vergebung ausspricht und diese zugesprochene Vergebung wieder zurückzieht. Ich kenne keine andere Situation. Wenn jemand welche kennt, ich wäre dankbar, wenn ihr nach dem Gottesdienst zu mir kommt und sie mir zeigt. Verstehst du jetzt, warum Gott fehlende Vergebungsbereitschaft so ernst nimmt? Verstehst du jetzt, dass es nicht einfach irgendwas ist, womit man lernt zu leben, sondern es ist etwas, was Gott unfassbar ernst nimmt? Unser ganzes christliches Leben ist davon geprägt und basiert darauf, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und wir auch unseren Nächsten vergeben. Und wir bereit sind, dem Nächsten diese Vergebung auch auszusprechen, wenn er sich bei uns entschuldigt. Denkt nur an das Vaterunser, an das tägliche Gebet. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass ich das hier vielleicht nochmal betone. Es geht nicht darum, dass wir bereit sind, dem anderen zu vergeben, wenn er zu uns kommt und sich bei uns entschuldigt. Da geht es nur noch darum, die Vergebung auszusprechen. Jesus sagt, jeden Tag, wenn du ins Gebet gehst zu deinem Vater, dann vergeb ich, unabhängig davon, ob der andere kommt, unabhängig davon, ob er was sagt oder nicht. Das ist die Vergebung, von der Jesus spricht. Unabhängig davon sage ich in meinem Herzen, ich vergebe ihm. Ich schreibe diesen Freibrief. Ich löse mich persönlich von der Schuld, die mein Herz umstrickt, um die Verletzung, die mein Herz umstrickt. Und ich löse mich davon. Und ich bin bereit und ich vergebe ihn und bin bereit, ihm diese Vergebung auch auszusprechen, wenn er zu mir kommt. Und was sind die Folgen von Unversöhnlichkeit in unserem Leben? Es werden sich 2 Dinge relativ schnell in deinem Leben einstellen. Das erste ist Heuchelei und das zweite ist Verbitterung. Zunächst wird man versuchen, Personen und Situationen zu meiden. Und Menschen, die das tun, die reden dann auch immer davon, dass alles gut ist. Nein, das ist alles gut. Nein, das ist alles geklärt. Nee, es ist alles geregelt. Es gibt nichts zu vergeben. Was sie meinen ist, ich kann ja nichts machen, der andere muss ja auf mich zukommen und mich sich bei mir entschuldigen. Aber da ist keine Vergebung im Herzen ausgesprochen worden. Und ich denke, jeder kennt Situationen, wo Menschen aufeinandertreffen, nicht nur in der Gemeinde, leider gibt es das in der Gemeinde auch, aber man erlebt das auch oft am Arbeitsplatz oder woanders, wo Menschen aufeinandertreffen, bei denen Vergebung nicht gelebt ist. Und diese Situationen sind meistens so unangenehm, selbst für Unbeteiligte, die da einfach mit im Raum stehen, dass man sagt, ich möchte hier einfach nur weg. Man merkt, das ist so komisch hier. Hier versuchen Leute irgendwie miteinander klarzukommen, aber es gibt hier ganz große Probleme. Und man entwickelt dann irgendwie so einen Weg, den man für gangbar findet, der aber kein biblischer Weg ist. Ein Pastor erzählte mal, er wurde eingeladen oder gebeten, zu einem Gespräch dazuzukommen. Dort waren zwei Brüder aus der Gemeinde, die sich fürchterlich zerstritten hatten. Und sie wollten das klären, erstmal ein guter Ansatz. Und sie waren auch weise, haben gesagt, wir holen den Pastor dazu, weil es wäre gut wahrscheinlich, dass hier jemand ist, der einen kühlen Kopf bewahrt. Und dann sagt er, ist ja dazugekommen. Und dann fing es an und sie haben sich mit Vorwürfen, die Vorwürfe an den Kopf gehauen, die ganze Zeit hin und her. Und es wurde immer heftiger und Beleidigungen und so weiter. Und das Ergebnis war, man hat gesagt, du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg. Man hat noch aufgeteilt, wo man sich im Gottesdienst hinsetzen wollte, damit man sich nicht begegnet. Und man wollte sich die Hand geben und rausgehen. Und sie standen auf. Und er sagt, Leute, schön, dass ich dabei bin. Ihr setzt euch jetzt wieder hin. Das ist keine Versöhnung. Das ist kein Weg, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen können oder eine Lösung finden. Aber wisst ihr, oft sind es komischerweise solche Modelle, die wir uns aneignen. Ja, dann soll er halt so sein, dann soll er seinen Weg leben. Dann ich versuche ihm einfach, wir müssen uns ja nicht über den Weg gehen, wir müssen ja nichts miteinander zu tun haben. Das ist kein Weg, der Gott verherrlicht. Das ist keine Vergebung, von der Christus spricht. Weiter führt diese fehlende Vergebungsbereitschaft so gut wie immer zur Verbitterung. Und wisst ihr, diese Verbitterung ist etwas ganz Fürchterliches, weil Verbitterung wie ein Krebs wirkt. Er frisst sich langsam nach außen und er macht uns zu ungenießbaren Menschen. Man wird blind für die eigenen Fehler, aber kann jeden Fehler der Menschen und das Recht der Menschen, gegen die man etwas hat, man kann jeden Fehler sehen und man weiß über jeden Fehler Bescheid. Aber für die eigenen Fehler wird man blind. Du kannst Gott weiter dienen, du kannst predigen, du kannst singen, du kannst leiten, du kannst alles tun und trotzdem verbittert sein. Aber du wirst irgendwann zu einem Mensch, der auf andere Menschen und vor allem auf die Menschen, die dir am nächsten oder am liebsten sind, der auf diese Menschen einen verbitterten Einfluss haben wird. Und deswegen möchte ich dir etwas ganz Praktisches an dieser Stelle mitgeben. Wenn du merkst, ja, es gibt in meinem Leben Menschen, denen ich noch nicht vergeben habe. Es gibt Situationen, die ich nicht vergeben habe und wo ich mich seit Jahren dran festklammer. Such dir heute mal jemanden oder mach dir Gedanken, such dir mal eine Person, die ehrlich zu dir sein darf, die dich kennt und die du liebst. Und dann frag die Person mal, wie du auf sie wirkst. Frag die Person mal ganz ehrlich, was geht von mir aus, wenn ich über diese Person rede? Hört man da einen Wunsch nach Vergebung? Hört man da einen Wunsch nach Frieden? Oder ist das, was ich über diese Menschen, über diese Person sage, von Verbitterung durchtränkt? Die schlimmste Folge ist aber das, was wir gerade in Vers 35 beschrieben haben. Gott wird mit uns genauso umgehen. Welche unvergebenen Verletzungen trägst du mit dir rum? Verletzungen in der Familie, die nicht vergeben wurden. Wisst ihr, man kann als Familie, als engste Familie zusammenleben und trotzdem von tiefen Verletzungen geprägt sein. Man kann sich sogar treffen, zusammen Weihnachten feiern, wie auch immer, und trotzdem voller Verletzung sein und nicht bereit sein, den Bruder, den Schwestern, den Eltern, den Kindern, wie auch immer zu vergeben. Mich hat ein Zeugnis so berührt, wo jemand seinen Vater bis zum Lebensende gepflegt hat, aber im Herzen total verbittert war. Das geht, leider. Gepflegt, getan, aber im Herzen verbittert. Bis zum Tod. Verletzungen in der Gemeinde. Wem hast du nicht vergeben? Welche Dinge kommen bei dir immer wieder hoch, wenn du bestimmte Menschen triffst? Verletzungen, die vielleicht zu einem Gemeindewechsel oder Gemeindeaustritt geführt haben. Wir haben hier viele Geschwister, die das auch hinter sich haben. Und wir brauchen da auch nicht irgendwie Angst vor haben, aber wisst ihr, oftmals sind solche Situationen leider auch mit Verletzungen verbunden. mit unschönen Situationen, die passiert sind. Und dann geht man weg, aber die Gefahr ist, dass man diese Verletzung mitnimmt und sie nicht heilt, sie nicht loslässt, die Verbitterung, die Vergebung, die Schuld, die dort gegen einen passiert ist. Was musst du loslassen oder ganz bewusst vergeben, damit es dich in der Zukunft nicht immer wieder umstrickt, wenn du an der alten Gemeinde vorbeifährst oder Geschwister aus der alten Gemeinde siehst? Vielleicht ist heute an der Zeit, dir mal bewusst die noch verbleibenden 2 Tage in diesem Jahr zu nehmen, einen Zettel, Stift zu nehmen und mal alles aufschreiben, was an Verbitterung und an Verletzungen in deinem Herzen drin ist. Und das dann ins Gebet zu nehmen. Bitte Gott darum, dass er die entstandenen Wunden in deinem Herzen heilt. Bitte Gott darum, dass er dir die Kraft und den Gehorsam gibt, den Menschen die Vergebung in deinem Herzen auszusprechen. Und wenn sie sich irgendwann bei dir entschuldigen sollten, auch es ihnen auch direkt auszusprechen. Bitte Gott darum, dass er dir in Momenten, in denen die Vergangenheit wieder hochkommt und Situationen wieder ans Tageslicht bringt, die du schon vergeben hast. Bitte Gott darum, dass er dich in diesen Momenten an den Text erinnert, den wir heute gelesen haben. Und dass du dir selber dann predigst, dass du bereits vergeben hast. Ich habe vergeben. Bitte Gott, dass er dir das immer wieder bewusst macht in diesen Momenten, damit es nicht wieder anfängt, dich zu umstricken. Jemanden zu vergeben ist nichts, was man nebenbei erledigt, sondern ein Kampf, den wir mit Blick auf das Kreuz von Golgatha führen. Jemanden zu vergeben ist das Werk des Evangeliums in uns. Verletzungen, die dazu führen, ja, dass wir nicht vergeben, das sind oft so wie Verbrennungen in den Handflächen. Und wenn man diese Verbrennung erlebt, dann zieht man die Hand zusammen und man will sie schützen und man macht sie ganz fest zu, der Schmerz, der lässt irgendwann ein bisschen nach. Und man lernt dann irgendwann mit dieser Haltung zu gehen und man will sie nicht mehr loslassen, weil es birgt die Gefahr. Erstens tut es weh beim Öffnen. Es tut wieder mehr weh als in diesem Moment, an dem man sich gewöhnt hat. Zweitens ist auch die Gefahr da, dass dort vielleicht neue Risse kurz entstehen. Aber wisst ihr, diese Hand hat keine Chance auf Heilung, wenn wir sie so halten. Und vielleicht stehst du heute mit deiner Verletzung so vor Gott. Und du sagst, ich will und ich kann nicht mehr damit leben, weil in meinem Leben Heuchelei entsteht, weil in meinem Leben Verbitterung entsteht und ich es immer wieder feststelle. Und ich möchte diese Hand heute vor dir öffnen. Und ich möchte diese Verbitterung und diese Verletzung, die gegen mich getan wurde und sie sind da, ich möchte sie loslassen und ich möchte heute Vergebung aussprechen, weil ich verstanden habe, dass mir mehr vergeben wurde. Weil ich verstanden habe, dass ich täglich aus der Vergebung heraus lebe und ohne Vergebung in meinem Leben keine Chance hätte. Vielleicht ist heute der Tag, in dem du deine Handflächen vor Gott öffnest, weil du verstanden hast, dass dir viel, viel mehr vergeben wurde, als dir angetan wurde. Und weil du verstanden hast, dass Unversöhnlichkeit in Gottes Augen eine ganz, ganz schwere Schuld ist. Gott segne dich, schenke dir ein frohes, ein gesegnetes und von Vergebung und der Freiheit, die durch Vergebung entsteht, geprägtes neues Jahr. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte ich dich ermutigen, diese Dinge in diesem Jahr noch loszulassen, damit du das in dem neuen Jahr wirklich erleben kannst. Amen. Ich würde gerne beten, lasst uns dazu aufstehen.